Gott segne unser Hören und Verstehen. Wir haben eben das Evangelium gehört, diesen Text von den fünf klugen und den fünf törichten Jungfrauen. Ein Text, der traditionell am Ewigkeitssonntag gepredigt wird, und der Zusammenhang ist der Grund dafür. Jesus spricht dieses Gleichnis am Ende seines Lebens. Seine Jünger spüren, dass hier sich etwas verändert, dass hier etwas zu Ende geht. Sie spüren das an der aufgeheizten Atmosphäre in Jerusalem und auch, weil Jesus ja schon die eine oder andere Ankündigung getan hat. Und in den Gesprächen, die in dieser Zeit zwischen Jesus und seinen Jüngern stattfinden, da geht es um die letzten Dinge. Da geht es um das Ende. Da geht es um Wiederkunft. Und sie beginnen eigentlich damit, dass sie darüber sprechen, ja, kann der Tempel ein Ende haben, dieser große Tempel? Und dann folgen drei Gleichnisse. Eines davon ist unseres. Es folgt das Gleichnis von einem Knecht, der über andere gesetzt ist und der trotz der Abwesenheit des Herrn seinen Dienst treu und ehrlich tut, bis er wiederkommt. Wir kennen das Gleichnis. Dann folgt unser Gleichnis von den Brautjungfern. Und dann kommt abschließend das bekannte Gleichnis über das anvertraute Geld, mit dem drei Knechte wirtschaften sollen, bis der Herr wiederkommt und es den gewachsenen Besitz wieder in Empfang nehmen möchte. Diese drei Gleichnisse sind nicht an das Volk allgemein gerichtet, sondern diese drei Gleichnisse sind an die Jünger gerichtet, an uns, an die Christen. Und letztlich geht es in allen drei Gleichnissen um eines: bis zum Ende treu sein. Aber jede dieser drei Erzählungen hat dabei ihren anderen Schwerpunkt. Gemeinsam ist ihnen aber die Warnung, diese Zwischenzeit, diese Wartezeit, die soll man nicht unterschätzen. Nachfolge Jesu ist ein Marathon, kein Sprint. Und es gibt keinen Marathon, bei dem der Läufer nicht zwischendurch mal denken würde, es wäre doch besser aufzuhören und aufzugeben. Wenn wir uns die Geschichte mal genauer ansehen, dann knüpft Jesus wie so oft bei seinen Gleichnissen an etwas ganz Bekanntes an. Ein bekannter Brauch. Ein Bräutigam zieht mit großem Gefolge, ein bisschen wie ein König, beim Hochzeitsfest ein. Er kommt mit seinen Leuten, während die Hochzeitsgesellschaft wartet. Die Brautjungfern gehören zur wartenden Hochzeitsgesellschaft, die ihm entgegenziehen sollen, wie eine ehrende Gesandtschaft einem König. Die Brautgesellschaft selber ist sozusagen das wartende Volk. Und in einer Zeit ohne Handy, ohne Festnetztelefon, aber dafür mit vielen Ritualen und Höflichkeiten, die man so auf dem Weg austauscht, wenn so eine große Gesandtschaft da unterwegs ist, kann es durchaus vorkommen, dass sich diese Gesellschaft des Bräutigams verspätet, dass sie sehr spät eintrifft. Allerdings in Kulturen ohne Uhren, in denen man Feste feiert, wie lange sie eben auch gehen, spielt das keine Rolle. Da musste keiner morgens um 8 wieder auf der Arbeit sein. Man hatte keine Eile. Man feierte so lange, wie es dauerte, und das Schlimmste, was passieren kann, wie wir aus den Evangelien wissen, ist, es könnte der Wein ausgehen. Aber das ist hier nicht das Thema. Die Jünger hatten überhaupt kein Problem zu verstehen, welches Bild Jesus hier bemüht. Es war vollkommen aus ihrer Lebenswelt, und sogar uns geht es ja noch so, es ist eine andere Lebenswelt, aber wir können dieses Bild leicht verstehen. 10 sogenannte Jungfrauen erhalten die Ehre, als Gesandtschaft dem Bräutigam entgegenzuziehen, ihn zu empfangen und ihn feierlich zum Fest zu führen. Und da es mittlerweile Nacht ist, verzichtet man auf die üblichen Palmzweige, die wir von Palmsonntag kennen, die würde man im Dunkeln eh nicht sehen, und man entscheidet sich für Öllampen. Und wenn man weiß, wie finster es in Gegenden ist, wo es keine Lichtverschmutzung gibt, dann weiß man auch, dass selbst 10 Öllampen eine wirkliche Leuchtspur ziehen können. Das war ein angemessener Empfang für die Gefolgschaft. Und jetzt kommt es dazu, dass die Hälfte eifrig und sorgsam war und zusätzlich zu den Öllampen noch Ölgefäße mitnahm. Die anderen nahmen es etwas leichter und gingen nur mit ihren Lampen. Jetzt wartet man auf den Bräutigam am verabredeten Ort. Es ist stockfinster. Natürlich sind die Lampen an, denn man muss ja gesehen werden in dieser Dunkelheit. Und weil es sich sehr lange hinzieht, schläft man ein. Die Lampen brennen munter weiter, aber die Lampenträger dösen weg, wie der ein oder andere schon mal bei einer Predigt. Weg sind sie. Aber es ist ein leichter Schlaf. Plötzlich ruft eine: Ich höre was, Herr Bräutigam kommt, die Gesandtschaft kommt. Alle springen auf, richten ihre Lampen, ziehen die Dochte wieder raus. Und die mit den Ersatzflaschen, die füllen ganz schnell Öl nach, denn da ist ja nun einiges verbrannt. Aber die anderen 5 sind ratlos. Ihre Lampen beginnen ausgerechnet jetzt, wo er kommt, auszugehen und sie haben kein Ersatzöl dabei. Jetzt wollen sie von den anderen Öl abbekommen. Aber die können nicht helfen. Die kennen den Weg und die wissen genau, wie langsam man mit so einer Gefolgschaft nur vorankommt. Und wenn sie jetzt abgeben würden, dann liefen sie Gefahr, dass nachher alle 10 Lampen aus sind, wenn man sich langsam aber sicher der Hochzeitsgesellschaft nähert. Das wäre eine unglaubliche Schande gewesen. In einer Ehrenkultur wäre die Stimmung gekippt. Das Fest wäre verdorben gewesen. Also besser 5 brennende Lichter in dieser Dunkelheit als 10, die unterwegs ausgehen. Und so geleiten 5 Jungfrauen den Zug zur Hochzeitsgesellschaft und 5 gehen zu einem Händler, der freundlicherweise noch mitten in der Nacht irgendwie aufmacht. Aber das dauert, das dauert. Schließlich haben auch diese 5 wieder Öl und sie laufen und sie kommen viel zu spät zum Fest. Und dann kommt dieses überraschend harte Ende des Gleichnisses. Sie werden nicht mehr hineingelassen. Sie appellieren sogar noch an den Bräutigam, aber dessen Antwort ist hart und verstört uns. Er sagt: Ich kenne euch nicht. Sie werden wie Fremde behandelt. Das erscheint uns hart und bitter. Aber tatsächlich gehen alle 3 Gleichnisse so binär aus, die Jesus hier berichtet. Entweder oder. Top oder Flop. Entweder geht hinein zu eures Herrn Freude, oder ich kenne euch nicht. Es scheint tatsächlich kein Dazwischen zu geben bei diesem Jesus, so sehr wir uns das wünschen würden. Eingangs sagte ich schon, jede der 3 Geschichten hat eine besondere Schwerpunktsetzung. Bei unserer Geschichte zerbrechen sich die Ausleger schon, seit Jesus diese Geschichte gesagt hat, den Kopf darüber, was symbolisiert dieses Öl? Was ist eigentlich dieses Öl, das ausgeht, das man braucht, um zu diesem Hochzeitsmahl, zu dieser Hochzeitsfeier zu kommen? Das ist zentral für die Lektion, die wir heute noch aus dieser Geschichte ziehen sollen. Und manche Ausleger, und das wird sicherlich einigen von Ihnen auch bekannt sein, denken bei diesem Öl an den Heiligen Geist. Dieses Öl würde den Heiligen Geist symbolisieren. Der Heilige Geist, sagen sie, der sei doch ein Zeichen, oder Öl sei ein Zeichen für den Heiligen Geist in der Bibel, und schließlich komme er auch ohne Heiligen Geist niemand in den Himmel. Aber das stimmt nicht so ganz. Erstens ist Öl gar kein klassisches Symbol der Bibel für den Heiligen Geist. Also die Salbung von Priestern im Alten Testament war in erster Linie ein Zeichen der Heiligung, der Aussonderung für Gott. Und auch an Pfingsten kommen keine Ölflaschen, sondern Feuerflammen. Symbol für den Heiligen Geist ist das Feuer. Also erstens stimmt das nicht und zweitens, das stimmt, ohne den Heiligen Geist kommt kein Mensch in den Himmel, aber ohne Glauben kommt auch kein Mensch in den Himmel. Paulus wird sogar nicht müde zu betonen, dass man sogar nicht einmal ohne einen angemessenen Lebensstil in den Himmel kommt. Der Heilige Geist kann offensichtlich nicht gemeint sein, denn der Heilige Geist ist eine Ressource, die sich immer erneuert. Der Heilige Geist wird nie verbrennen, dadurch, dass man ihn anwendet, dadurch, dass man ihn leuchten lässt. Das Interessante am Heiligen Geist, das finden wir schon im Alten Testament, ist, als Mose vor dem Dornbusch steht. Das Interessante war nicht, dass der Dornbusch brannte. Das Interessante war, dass er sich erneuerte, dass er gar nicht verbrannte. Der Heilige Geist, das Feuer des Geistes wird größer, wenn wir es brennen lassen. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Es ist viel einfacher. Das Öl der Jungfrauen steht für etwas, wofür wir selbst verantwortlich sind. Es geht in allen drei Geschichten, die hier am Ende des Evangeliums und im Zusammenhang mit der Wiederkunft, dem Endgericht stehen und deshalb jetzt auch am Ewigkeitssonntag, am letzten Sonntag im Kirchenjahr im Mittelpunkt stehen. Es geht in allen drei Geschichten um eine Einstellung. Eine Einstellung von uns, die nicht nur für wenige Minuten gelten soll, für einen Sprint, sondern eben für einen Marathon. Eine Einstellung, die bis zum Ziel gelebt werden soll. Alle drei Gleichnisse könnten unter den Oberbegriff Treue subsumiert werden. Aber sie zeigen unterschiedliche Aspekte von diesem Wort Treue. Der springende Punkt in unserer Geschichte, das Öl in den Lampen, ist die Entschlossenheit, wirklich durchzuhalten. Das Problem der fünf Mädchen ohne Öl war, dass sie nicht durchhielten, dass sie nicht mal darauf eingestellt waren, eine längere Zeit durchzuhalten. Nicht nur ihr Durchhaltevermögen war gering, sondern auch die vorausgehende Bereitschaft, überhaupt durchhalten zu wollen. Deshalb nahmen sie kein Ersatzöl mit. Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht schon irgendwie gerne dabei gewesen wären. Deshalb sind sie ja mitgegangen, deshalb wollen sie nachher sogar noch rein. Das Gleichnis richtet sich an uns Christen und nicht an Menschen, die sich gar nicht für Jesus interessieren. Aber diese fünf Mädchen hatten die Sache nicht ernst genommen. Ihr Öl reichte nicht aus, ihre Entschlossenheit war nicht ausreichend. Jesus möchte uns vorbereiten, dass seine Stunde sich in unseren Augen hinzieht. Vielleicht kommt er erst, wenn wir schon fast nicht mehr mit ihm rechnen. Wie in dem klassischen Western, wo die Kavallerie immer erst dann zur Hilfe kommt, wenn man meint, es wäre schon alles verloren. Warum muss das scheinbar so sein? Wir bekommen hier eine Antwort. Es muss so sein, um zu sehen, ob wir wirklich entschlossen sind, durchzuhalten. Ob wir es wirklich ernst meinen. Ob wir uns das Warten auf Jesus Christus etwas kosten lassen, ob es uns kostbar ist oder ob wir es leicht nehmen und dann geht uns unterwegs das Öl aus. Und ich denke dabei gar nicht nur an die erwartete Wiederkunft. Das ist etwas, was mit unserem Glaubensalltag manchmal nicht so viel zu tun hat. Ja, seit 2000 Jahren warten Christen auf die Wiederkunft und die wird auch kommen. Aber Jesu Botschaft war ja auch, dass sein Reich nahe herbeigekommen ist, dass es an Pfingsten angebrochen ist. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir durchhalten. Wo ist es denn, wenn unsere Vorstellungen über ein gelungenes Christenleben gar nicht erfüllt werden? Wenn es über lange Zeit bei dir, wenn ich das mal so sagen darf, nicht so gut läuft? Wo ist es denn, dieses Reich Gottes, das angebrochen ist? Wenn wir diese Zeichen dieses Anbruchs gar nicht sehen, wenn wir stattdessen Warten im Dunkeln erleben, wie diese Jungfrauen, wenn Hoffnungen enttäuscht werden, weil Gott scheinbar nichts tut, oder wenn Jesus uns zumutet, in tiefster Dunkelheit zu sein. Ich arbeite mit Menschen, die in einem islamischen Land leben und den Glauben annehmen an Jesus Christus und dafür tiefste Dunkelheit erleben. Dass einen die Familie verstößt, dass die Familie einen sogar töten will, dass man fliehen muss, dass man alles verliert, Job, Besitz, die Menschen, die man liebt. Und zwar nicht nur eine Stunde, auch nicht nur ein paar Tage, sondern oft über Jahre, Jahrzehnte oder für immer. Und was ist, wenn wir krank werden und warten, bis Jesus kommt und hilft und tröstet und heilt, aber es zieht sich hin? Haben wir dann noch Durchhaltevermögen? Oder geben wir die Sache dann auf? Und damit auch unseren Platz und unsere Aufgabe, wo Jesus uns hingestellt hat. die Aufgabe, genau an dieser einen Stelle in der Dunkelheit mit meiner Lampe zu warten. Samt Ersatzflasche. Egal wie lange es dauert. Sind wir entschlossen, uns nicht irritieren zu lassen und durchzuhalten? Jesus fragt seine Jünger mit dieser Geschichte von den Jungfrauen, seid ihr wirklich entschlossen? Wollt ihr die ganze Strecke mitgehen? Und das heißt eben auch, wollt ihr auf mich warten? Und zwar an dem Ort, wo ich euch hingestellt hab. Und diese Antwort, die Antwort auf diese Frage ist die Zielerreichung oder Zielverfehlung unseres ganzen Lebens als Christen. Jetzt habe ich die ganze Zeit im Prinzip über die törichten Jungfrauen geredet. Aber lassen Sie uns ganz zum Schluss noch einen Blick auf die klugen Jungfrauen richten. Der Text spricht hier einfach von unverheirateten Mädchen. Das waren damals diejenigen, die am wenigsten zählten. Noch keine Ehefrauen, geschweige denn Mütter. Einfache Mädchen. Gerade gut genug, um im Haus zu dienen und bei nächstbester Gelegenheit verheiratet zu werden. So dachte man damals. Die Jünger Jesu, die das hören, alles gestandene Männer, wie wir wissen, gab auch ein paar Frauen darunter, aber ich gehe mal davon aus, hier im engeren Kreis, da sitzen die Zwölfe, gestandene Männer erkannten, dass Jesus mit diesen Gleichnissen sie meinte. Und man kann sich leicht vorstellen, dass die Gleichsetzung von ihnen mit diesen Mädchen erst einmal nicht besonders schmeichelte in der damaligen Welt. Aber diesen Mädchen wird eine besondere Ehre zuteil. Sie haben keinen sozialen Status, aber jetzt stehen sie plötzlich im Mittelpunkt. Sie bilden die Gesandtschaft. Normalerweise gibt ihnen immer irgendjemand Anweisungen. Aber hier tragen sie allein Verantwortung für einen sehr wichtigen Auftrag, den Bräutigam und seine Gefolgschaft in Empfang zu nehmen. Der Brautvater traut ihnen zu, dass sie das würdevoll hinkriegen, dass alle geehrt werden, die Ankommenden und die empfangene Hochzeitsgesellschaft. Das ist für alle enorm wichtig. Und das hat auch großen Lohn, denn sie dürfen nachher mitfeiern. Und zwar nicht am Rand, nicht als Dienerinnen, die den Wein reintragen, sondern als Ehrengäste, weil sie die Empfangsdelegation für den Bräutigam sind. Das ist ein wunderschönes Bild für das, was passiert, wenn wir Christen werden oder Christen sind. Wir sind sozial nichts Besonderes in der Regel. Und doch sind wir die Erwählten, die dem Herrn der Welt entgegenziehen dürfen. Unser Glaubensleben als Christen ist ein einziges dem Herrn entgegenziehen. Und wir gehen ihm nicht nur entgegen, sondern wenn er da ist, ziehen wir auch mit ihm ein. Und nicht nur das, denn es wird auf seinem ewigen Fest für uns nur besondere Plätze geben. Wir werden keine Zaungäste sein, wie diese Jungfrauen. Wir werden keine mal soeben noch Reingelassene sein, sondern jeder von uns, du, wenn ich das mal sagen darf, wirst an dem Platz ankommen, der genau zu dir passt, von dem du fühlst, dass er schon immer für dich gemacht war. Und das alles völlig unverdient, ohne besondere Qualitäten vorzuweisen, einfach so. Weil er dich auf ewig bei sich haben will, aus Liebe. Und das, obwohl wir sogar weiter sündigen, ausrutschen, hinfallen, kurzzeitig zurückfallen, wir sind nicht von uns aus stark. Wenn es um uns herum dunkel wird, dann fallen auch uns schon mal die Augen zu wie den Jungfrauen. Dann fällt das Kinn auf die Brust. Aber wir wachen wieder auf. Das ist der entscheidende Punkt. Und zwar wie nach so einem Powernap, nach einem Mittagsschlaf, wo man mit neuer Kraft wieder rauskommt. Mit neuer Kraft geht es drauf, und jetzt kommt es drauf an, dass wir mit neuer Kraft wieder da sind, genau. Es geht um unsere Durchhaltebereitschaft, um unser Durchhaltevermögen. Brennen unsere Lampen noch? Ja, sie brennen noch. Wer bei Jesus bleibt, dessen Lampe brennt noch. Und diese Jungfrauen werden nicht mal getadelt. Wir werden nicht mal getadelt dafür, dass wir gerade schwach waren. dass unsere Lampen beinahe ausgegangen wären, sondern es wird nur festgestellt, dass sie doch weiter brennen. Dass wir weiter entschlossen sind, unseren Auftrag auszuführen. Und der Auftrag ist ja nicht schwer. Wir sollen ja nur unsere Bereitschaft erhalten. Unsere Bereitschaft erhalten, auf ihn zu warten. Das heißt, unser Licht mit Brennstoff versorgen, dass es weiter brennt, selbst wenn wir schwach werden, selbst wenn uns Müdigkeit übermannt. Letztlich wird von uns nicht mehr verlangt, als dran zu bleiben. Egal wie klein und schwach die Lampe ist, solange sie brennt, wird er sie sehen. Gerade und weil es drumherum so dunkel ist, da sieht man auch das kleinste Licht. Darauf dürfen wir uns verlassen. Die Mädchen vollbringen keine Höchstleistungen. Sie haben sich auch nicht besonders qualifiziert. Sie sind einfach nur entschlossen und dadurch auch in der Lage, ihre Aufgabe, die leicht, aber enorm wichtig ist, nicht zu versemmeln, ihre Aufgabe auszuführen. Nehmen wir uns also ein Beispiel an diesen 5 erfolgreichen Mädchen. Füllen wir nicht nur unsere Lampen, sondern auch unsere Ersatzflaschen mit Öl. Das heißt, bleiben wir dran am Gebet, an der Bibel, am Gottesdienst, an der Gemeinschaft. Dann wird immer genug Öl in unseren Gefäßen sein, egal wann er endlich kommt. Und egal wie hell unser Licht brennt, je finsterer die Umwelt, desto heller leuchtet auch das kleinste Licht. Und wir sind alle gemeinsam nur kleine Lichter. Aber Gott hat uns kleine Lichter erwählt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.